auf Ransbach. Marisa warf die angefangene Handarbeit zurück in den Korb. Für diesen Kram habe ich einfach keine Geduld. Was du nicht sagst, schmunzelte ihre Mutter Jolanda und strich die Stickerei auf der Haube, die sie gerade beendet hatte, glatt. Warum fängst du bloß immer wieder damit an? Marisa verzog ärgerlich das Gesicht. Weil er es so will. Es geht ihm einfach nicht in den Kopf, dass ich kein Talent fürs Sticken und Nähen habe. Viel lieber würde ich die Lauter hervorholen. Wie lange habe ich schon nicht mehr gesungen? Weißt du noch, wie wir immer gemeinsam mit Vater musiziert haben? Jolanda nickte ruhig. Wie könnte ich das je vergessen? Sie streckte die Hand aus und legte sie ihrer Tochter auf den Arm. Reinhold hat dir das Singen doch nicht verboten, oder? Nein. Marisas Miene hellte sich eine Spur auf. Nein, das hat er nicht. Jedenfalls nicht direkt. Er mag es nur nicht. Wo ist er hingegangen, sagtest du? Jolanda legte die Haube zusammen und griff nach einem paar Strümpfe, die an den Fersen geflickt werden mussten. Ihre Augen funkelten herausfordernd. Auf den Parvisch. Er will mit den Kanonikern einen Vertrag machen, damit er eine der besseren Nischen am Dom für seinen Verkaufsstand während der Heiltumsweisung bekommt. Die Kirmes beginnt in 8 Tagen und die Platzverteilung ist noch immer nicht geregelt. Danach geht er vermutlich noch ins Zunfthaus. Also wird er vor dem Abend nicht zurück sein, schloss Jolanda mit einem Zwinkern. Warum gehen wir nicht hinaus auf den Hof und setzen uns ein wenig in die Laube? Es ist sonnig und warm und ein wenig Gesang mit Lautenbegleitung wird dort unten doch niemanden stören, oder?
Vermutlich nicht.
Ermutigt stand Marisa auf und streckte sich. Ihr Nacken schmerzte nach der Stunde, die sie sich konzentriert über ihre Handarbeit gebeugt hatte. Auch ihre Mutter erhob sich und legte der Tochter einen Arm um die Taille. Die beiden Frauen ähnelten einander sehr. Marisa hatte die grazile Gestalt, das herzförmige Gesicht und die kastanienbraunen Locken ihrer ungarischen Mutter geerbt, ebenso das kleine Grübchen neben dem linken Mundwinkel und die katzenhaft grünen Augen. Dennoch wirkte Marisa in allem etwas herber und kantiger. Ein Umstand, den sie manchmal bedauerte, der sie jedoch täglich daran erinnerte, dass sie auch ihres Vaters Tochter war. Gotthold Schrenger, der bekannteste Schreinbauer und Reliquienhändler Aachens, war nun schon seit einem Jahr tot und noch immer vermisste Marisa ihn schmerzlich. So streng er sich zuweilen auch gegeben hatte, in seinem Haus hatten Lachen, Geselligkeit und Musik das Leben bestimmt. Nun war sie verheiratet mit einem Mann, der all das verabscheute. Marisa lehnte sich kurz gegen ihre Mutter, dann ging sie zur Tür und rief nach der jungen Magd Emela. »Hol mir die Laute aus meiner Schlafkammer«, trug sie ihr auf, »und bring sie hinunter in den Hof.« Emela, gerade 14 Jahre alt, hellblond und so schmal und schüchtern, dass man sie leicht übersah, nickte eifrig und huschte hinauf ins Obergeschoss. Mit dem Ärmel seines weißen Dominikanerhabits wischte Christophorus sich über den schweißnassen Nacken. Die Julisonne brannte jetzt am frühen Nachmittag unbarmherzig auf die Stadt nieder. An einer Viehtränke am Rand des Marktplatzes blieb er stehen und ließ sein treues Maultier in Ruhe Wasser trinken. Er befand sich nicht allzu weit vom Ordenshaus der Dominikaner in der St. Jakobstraße entfernt und überlegte, ob er sich dort einquartieren sollte. Andererseits lockten ihn der Trubel und das Gewimmel der vielen Menschen in den Straßen und Gassen Aachens. Seit er die Stadt durch das Ponttor betreten hatte, war er nur noch sehr langsam vorangekommen, obwohl es noch 8 Tage bis zum Beginn der Kirmes des Kirchweihfestes waren, hatten sich bereits unzählige Jahrtausende Pilger eingefunden. Die Felder und Wiesen vor den Stadttoren und die Vororte hatten sich in ein riesiges Zeltlager verwandelt. Es fehlten nur die Waffen, und man hätte vermuten können, Aachen stände unter einer feindlichen Belagerung. Innerhalb der Stadtmauern drängten sich die Menschen, es herrschte eine unvorstellbare Enge. Zelte und notdürftige Unterkünfte säumten die Gassen und Straßen beinahe aller Orten. Die Herbergen waren jetzt schon 3- oder 4-fach belegt.